Kindheit oder meiner Jugendzeit, muss ich sagen, die Möglichkeit gehabt hätte, einen Vers in der Bibel zu streichen, dann hätte ich auch gewusst, welchen. Ich möchte euch diesen vorlesen. Der steht nicht im Timotheusbrief, der steht im Jakobusbrief. Jakobus 4, Vers 17. Da heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Bibelvers gekommen bin. Ich denke nicht, dass da jemand auf mich hereingepredigt hat. Aber mein Problem war, ich habe ihn verstanden. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und ich hatte bei uns zu Hause so viele Dinge gesehen, so viel Gutes, dass es zu tun gäbe, ich hatte überhaupt keine Lust dafür. Sei es abräumen, sei es der Mutter helfen, sei es den Geschwistern die Schuhe putzen und so weiter und so fort. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nun, ich muss ehrlich sagen, auch jetzt habe ich noch nicht so sehr viel Lust, solche Dinge zu tun. Als Stefan mir geschrieben hat, war da ein Vers. Und dieser Vers, von dem wir gestern schon gehört haben, dass er der Kern ist, der fängt ganz besonders an. Da heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Das ist eine Betonung, die könnte man nicht mehr stärker machen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Und wisst ihr, was dann kommt? Es kommt dann nicht der Satz von Jakobus, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Er leitet das nicht so ein. Es heißt auch nicht, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus wiederkommen wird zu richten. Das heißt es auch nicht. Obwohl wir wissen, dass Christus kommen wird. Es heißt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und dann sagt Paulus von sich selbst, von welchen ich der Erste bin. Ich muss sagen, dieser Vers hat mich in meinem ganzen Leben längst nicht so beschäftigt, wie dieser andere Vers im Jakobusbrief. Obwohl der viel kräftiger eingeleitet wird. Und obwohl es hier heißt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ich habe mir immer, wenn ich das lese, ja, steht ja nichts Besonderes da, das wissen wir sowieso und das hören wir jeden Sonntag und das, was ist da besonders? Aber lasst uns mal darüber nachdenken, was ist ein Wort, das gewiss ist. Stefan hat mir geschrieben, ich habe ihm zurückgeschrieben. War dieses Wort gewiss, dass ich ihm zurückgeschrieben habe? Konnte er sich darauf verlassen, dass ich nicht nur den Vortrag halte, sondern dann auch noch so halte, wie er sich das gedacht hat, oder die Brüder in Wien? Wie viele Worte von Politikern und Firmenchefs und Wissenschaftlern und wie viele eigene Worte haben wir und wie gewiss sind sie? Und sind sie aller Annahme wert? Was heißt das? Ich möchte eine weitere Stelle lesen im 1. Timotheusbrief und hier die Frage ganz konkret stellen, was heißt das für uns, was heißt das für mich im praktischen Sinn. Da heißt es im Kapitel 3, Vers 1, fängt Paulus auch an, das Wort ist gewiss. Und dann sagt er, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Wenn du diesen Satz für dich liest, wie gewiss ist dieses Wort für dich? Sagst du, ja, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, da geht es um etwas Praktisches, so begehrt er ein schönes Werk. Sage ich mir, nein, so einen Dienst, das steht mir nicht zu. Das wäre sowieso viel zu anstrengend oder viel zu mühsam, zu schwierig. Weil klar, nicht jeder ist für jeden Dienst geeignet, wir wissen das. Oder sage ich, das ist mir zu heikel. Also mit so einem Dienst ist für mich die Gefahr, dass ich in der Gemeinde zerrissen werde, wenn da jeder kommt mit seinen Ansprüchen und Meinungen und es ist mir viel zu groß. Ich lasse die Finger davon. Aber Paulus sagt, das Wort ist gewiss. Wer nach so einem Dienst trachtet, begehrt ein schönes Werk. Ist es für mich so gewiss, dass wenn ich vielleicht selber nicht so einen Dienst versehen kann, dass ich mich dafür einsetze, dass es andere Brüder gibt, die eben so einen Dienst tun kann? Ist das gewiss genug? Paulus sagt, er sagt nicht nur, das Wort ist bedenkenswert, wenn wir zurückkehren zu unserem ersten Satz. Und ab und zu sollte man daran denken, oder dieses Wort hat so, ja, es hat ein Kernchen Wahrheit, hat es schon drin. Nein, er sagt, es ist gewiss und aller Annahme wert. Also wenn es etwas gibt, wenn es irgendetwas gibt, worauf wir uns in dieser Welt verlassen dürfen und mit gutem Gewissen verlassen können, dann ist es die Tatsache, dass Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Das ist die Gewissheit. Eine höhere Gewissheit gibt es nicht.
Amen.
Was heißt das? Weil es ist interessant, wenn man so eine Aufgabe bekommt, fängt man mal ein bisschen darüber nachzudenken, was überhaupt da steht, was man schon öfter gelesen hat. Was bedeutet es, dass Christus in die Welt gekommen ist? Die meisten von euch wissen, dass ich in der Informatikbranche arbeite. In der Informatikbranche, da redet man öfters von einer 80-20-Regel. Habt ihr sicher alle auch schon irgendwie davon gehört? Meist, das kann man unterschiedlich anwenden, aber wenn man eine neue Software entwickelt, das sind 80% von dem, was die Software können soll, sind bereits in den ersten 20% der Zeit gemacht. Dann lehnt man sich zurück und denkt, ah ja, jetzt sind wir ja fast fertig. Und dann dieses fast fertig von den letzten 20%, das braucht eben noch 80% der Zeit. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das dann so ist, weil man denkt, ah, jetzt sind wir fast fertig und dann geht es erst richtig los. Und das Interessante, bei dieser Regel könnte man auch sagen, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn jedes Projekt, das wir neu beginnen, haben wir das Gefühl, wir hätten das im Griff. Und wenn die ersten 80% fertig sind, sind wir höchst überrascht, dass es eben jetzt erst losgeht und das noch weit weg ist. Ich möchte diese Regel nicht so verwenden heute. Wir haben hier nicht eine Informatikstunde. Ich möchte es verwenden im Hinblick auf unseren Glauben. Und zwar mit der Frage, wie viel von unserem Glauben basiert auf Dingen, die bereits geschehen sind, die da sind, die erfüllt sind. Und ich möchte sagen, wie wenig stützt sich oder fußt unser Glaube auf ausstehende Verheißungen. Sind das 80-20, sind das 10-90? Wie ist dieses Problem? Damit wir das ein bisschen besser einordnen können, was das heißt, was wir haben, möchte ich einen Blick zurückwerfen. Und ich möchte mit euch zurückgehen zu Abraham. wie viel vom Glauben Abrahams konnte sich stützen auf das, was Gott bereits getan hat, und wie viel von seinem Glauben stützt sich auf das, was Gott für die Zukunft verheißen hat. Wir kennen die Stelle gut, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wie viel von diesen Worten bezieht sich auf bereits Vergangenes? Auf das, was Gott für Abraham getan hat. Und wie viel bezieht sich auf Künftiges, was erst noch geschehen muss? Das ist einfach zu zählen hier. Das ist alles Zukunft. Alles. In das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann sagt er: Ich will, Gott, ich will das tun, ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen. Nicht, ich habe deinen Namen groß gemacht. Ich will. Alles nur in der Zukunft. Was für einen Glauben braucht es, um daran festzuhalten, was in der Zukunft liegt? Und was für einen Glauben braucht es, um an dem festzuhalten, was schon geschehen ist, was da ist als unverrückbare Tatsache? 1. Mose 17, 24 Jahre später. 24 Jahre nach dieser Verheißung, die alles über die Zukunft aussagt, da finden wir Abraham im Gespräch mit Gott, und es heißt hier: Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden, und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott: Möchte doch Ismael vor dir leben. Da wäre ja etwas da, das schon geschehen ist, das, worauf man bauen könnte. Und er sagt: Da ist doch etwas. Und Gott sprach: Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Nur Zukunft. Nur Zukunft. Nichts aus der Vergangenheit. Wir wissen, ein Jahr später war Isaac auf der Welt. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter nach vorne blättern, ich sage etwa 10 Jahre später, da ist kein Datum oder keine Jahreszahl genannt. Da heißt es dann im Kapitel 22, im Vers 2. Und der Herr sprach zu Abraham: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir nennen werde. Wie viel vom Glauben Abrahams konnte sich auf Vergangenes stützen und wie viel war auf die Zukunft, auf Verheißungen ausgerichtet? Alles, was er hatte, alles, was Gott gegeben hatte und alles, was dann auch ausgeschaut hat, dass es so langsam, ganz langsam, doch etwas werden könnte mit diesen Verheißungen, muss er weggeben. Geh hin, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Ich meine, wenn wir das von dieser Seite her anschauen, können wir ein bisschen verstehen, was es heißt, dass Abraham der Vater des Glaubens war. Wer von uns hätte diesen Glauben gehabt, nur auf die Zukunft gerichtet. Und es so zu machen wie Abraham, ohne Diskussion, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte einen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz für das Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nur mit einer Verheißung, mit etwas für die Zukunft. Nun, wir wissen, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Aber wir sehen, da ist nichts Vergangenes. 0%, 100% Zukunft. Mit dem, dass Gott anfing, seine Geschichte mit seinem Volk aufzubauen und zu schreiben, haben sich diese Prozentzahlen natürlich ein bisschen angefangen zu verschieben. Beim Volk Israel. Als dieses Volk in der Wüste war und das Gesetz bekam, wie hat da Gott zu diesem Volk geredet? 2. Mose 20, Vers 2. Gott, der Herr, gibt die Weisung und spricht: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Oh, das ist schon ganz anders. Da ist etwas da, das Gott mit diesem Volk gemacht hat. Er hat es mit großer Kraft aus dem Haus, aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Und das ist die Grundlage, das ist das Fundament für alles Weitere, was Gott diesem Volk anvertraut und sagt: Ich habe euch gezeigt, dass ich euch rette, ich habe es euch bewiesen. Abraham hatte überhaupt nichts von diesem. Gar nichts. Sondern alles für die Zukunft. Und dieser Vers, diese Aussage, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, begleitet uns durch das ganze Alte Testament. Das braucht David, wenn er anfängt, Gott zu danken, fängt er an: Du hast uns aus Ägypten herausgeführt. Das brauchen die Propheten. Und selbst Daniel möchte ich als Beispiel lesen, der dann wieder in Gefangenschaft war, in Babylon, im 9. Kapitel, Vers 15 bis 16. Er beklagt seine Situation, er weiß um die Sünden seiner Väter und um ihre Sünden, warum es so weit gekommen ist. Und dann sagt er: Und nun, Herr unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und der einen Namen und dir einen Namen gemacht hast, wie es in diesem Tag ist, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all deinen Taten deiner Gerechtigkeit, möge doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Was gab Daniel die Kraft zu glauben, dass Gott sie wieder zurückführen kann und zurückführen wird? Es war die Tatsache, dass Gott bereits schon vor langer Zeit eingegriffen hat und das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Es war etwas aus der Vergangenheit, worauf er seinen Glauben aufbauen konnte. Wäre er in der Lage gewesen, wie Abraham, dass noch alles in der Zukunft gelegen hätte, was hätte das für ihn bedeutet? Wie viel Kraft hätte das gebraucht? Also wir sehen, beim Volk Israel, da war schon viel da. Und das ist ja nur ein Teil. Es war ein Teil, dass er sie in das Land geführt hat, dass er ihnen vieles gegeben hat. Aber auf der anderen Seite sehen wir im Alten Bund das Wesentliche vom Alten Bund. Die eigentliche Vergebung der Sünde. Die wirkliche Gnade, das war noch alles Verheißung für die Zukunft. Schon Mose redet davon und sagt,
in Kapitel 18, im 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Nachdem er dieses ganze Gesetz gegeben hat, sagt er einem Propheten wie mich, wird Gott erst noch aus euren Brüdern erstehen lassen. Und auf ihn sollt ihr hören. Also vieles von diesem Wesentlichen ist für die Zukunft ausgerichtet. Das ist noch nicht da. Und Petrus redet davon, wie es den Propheten ergangen ist, wenn sie das Wort Gottes gehört haben, in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollte und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Ihnen wurde geoffenbart, dass das für die Zukunft ist. Und wenn ich meine 80-20-Regel da verwenden darf, so wie ich das vorhin gesagt habe, dann würde ich behaupten, 20% vom Glauben Israels stützt sich auf das, was Gott bereits für sie getan hat. Aber 80% liegt in der Zukunft und ist Verheißung, die erfüllt werden muss. Wie ist es unter dem neuen Bund? Jetzt kommen wir wieder zu unserer Stelle. Und wissen wir eigentlich, was wir haben? Paulus sagt im 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Das ist geschehen. Das ist da. Unverrückbar, unveränderbar. Wir müssen nicht darauf hoffen, wir sind nicht wie Kinder, die Eltern sagen, ja, wenn du schön brav bist, dann wirst du irgendwann ein Geschenk bekommen. Und, oder so wie Laban mit Jakob, ja, wenn du das tust, werden wir dann so. Und dann eine Zeit später, ja, muss man ein bisschen anders, dann werde ich dann, und dann werde ich dann, und dann werde ich dann. Nein, Christus Jesus ist in die Welt gekommen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie viel im Neuen Testament von dem, was unseren Glauben ausmacht, wie viel bezieht sich auf bereits Erfülltes, Geschehenes, Vollbrachtes und wie wenig im Vergleich, ich meine, es ist nicht unbedeutend, aber wie wenig im Vergleich ist noch etwas, das aussteht. Nach meiner Rechnung, aber mein, das ist meine Rechnung, ihr dürft selber rechnen, ich würde sagen, das ist nicht 80-20, das ist 90% von unserem Glauben stützt sich auf Dinge, die schon geschehen sind. Das sind vielleicht noch 10%, auf die wir hoffen in der Zukunft. Galater 4, 4-5, als Beispiel. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Nicht wird Gott seinen Sohn senden, sondern sandte. Geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Paulus spricht hier in der Vergangenheit von Dingen, die schon geschehen sind für uns und die uns eine Sicherheit geben, die uns eine Grundlage geben, die uns eine Ruhe geben, weil das ist nicht vage, das ist nicht ausstehend. Kolosser 1, Vers 25-27, als Beispiel. Ihr Diener bin ich geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Das ist da. Das ist sichtbar. Da ist etwas Greifbares. Das sind historische Tatsachen, die sich nicht verrücken lassen. Viele wollen das wegerklären. Ja, das schon. Aber trotzdem sind sie geschehen. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Und es stützt auf Dinge, die schon vollbracht sind, die schon geschehen sind. Und das Einzige, was noch aussteht, ist 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 14. Das nennt Paulus auch im Timotheusbrief. Ich lese von Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der dem Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzulängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, das liegt noch in der Zukunft. Christus wird kommen. Aber weil wir so vieles aus der Vergangenheit haben, dass wir wissen, dass geschehen ist, haben wir sehr guten Grund zu glauben, dass das Wenige, was noch aussteht, dass das kommen wird. Bei Abraham war das ganz anders. Da war alles nur in der Zukunft. 0% Vergangenheit, 100% Zukunft. Im Volk Israel 20% Vergangenheit, 80% Zukunft. Bei uns 90% schon erfüllt. Und 10% steht noch aus. Ja, Christus ist gekommen. Die große Frage, die auch noch uns heute bewegt, wozu ist er gekommen? Für die Jünger war das nicht so eine einfache Frage. Die hatten eine ziemlich klare Vorstellung, wozu Christus gekommen ist, und mussten in kleinen Schritten lernen, dass er nicht deshalb gekommen ist, sondern dass er zu etwas anderem gekommen ist. Christus ist nicht gekommen, um Helden auszuwählen und mit diesen Helden gegen die Feinde zu kämpfen und die Feinde zu unterwerfen. Deswegen ist Christus nicht gekommen. Aber auf so einen Messias haben die Juden gewartet. Auf so einen Messias haben die Pharisäer gewartet, hat Petrus gewartet und auch Saulus. Diese Denkweise, dass da ein Herrscher kommt, der die Helden auswählt und mit ihnen die Feinde besiegt, denke, diese Denkweise gefährdet ab und zu auch unser Verständnis vom Evangelium. Ich meine, so haben die Weltherrscher aller Zeiten gedacht. So sind viele Kriege angezettelt worden. Das ist der Hauptkern der IS, die viele Menschen für so etwas gewinnen kann, die Helden auswählen, um die Feinde zu unterwerfen. Christus ist nicht deswegen gekommen. Markus 2, Vers 16 und 17. Da ist eine erste Diskussion, wo das die Pharisäer anfangen festzustellen, dass da Jesus nicht dieser Messias ist, wie sie sich das vorstellen. Markus 2, Vers 16. Und als die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, nicht Helden auszuwählen, sondern kranke Sünder, die Hilfe brauchen. Ich will ihnen diese Hilfe geben. Selbst die Jünger, obwohl sie ja Jesus geglaubt haben und ihm gefolgt sind, haben lange Zeit mit diesem Gedanken gekämpft und mit diesem richtigen Verständnis, wer dieser Jesus ist und wofür dieser Messias gekommen ist. Und wir wissen, was Petrus gesagt hat in Matthäus 16, Vers 21 und 22, wo Jesus anfing, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, das wird keinesfalls widerfahren. Der wollte kämpfen, Petrus, nicht da zuschauen, wie Jesus kommt und dann am Kreuz stirbt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, Sünder zu erwecken. Paulus sagt das nicht so direkt, was ihn lange Zeit daran gehindert hat, dem Evangelium zu glauben. Aber ich bin der Meinung, das, was Paulus am meisten gestört hat, ist diese Tatsache, dass dieser Messias, dass der Messias sein soll, der da gekommen ist und einfach am Kreuz stirbt. Der wollte einer, der die Helden aussucht, so wie er war, Saulus, und mit ihm in den Kampf zieht. Und Christus musste ihm selber begegnen. Und Paulus sagt dann, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Das war eine ganz schwierige Lektion für Paulus. Zu lernen, dass dieser Messias, dieser Christus kommt, um Sünder zu retten. Aber als er es verstanden hat, hat es ihn mit überaus großer Kraft und Dankbarkeit erfüllt. Und er war dankbar für seinen Dienst, den er tun konnte. Und ich weiß nicht, inwiefern er das lernen musste, auch im Verlaufe seines Dienstes, was es heißt, mit Geschwistern zu dienen, in einer Gemeinde zusammenzuarbeiten, die nicht aus Helden besteht, sondern aus geretteten Sündern. Was ist mit Markus geschehen? Johannes Markus, der umgekehrt ist, weil er, wir wissen nicht recht warum, Angst hatte. Und dann als Barnabas kam und sagte, du, gehen wir wieder, nehmen wir Markus mit. Wie denkt Paulus? Und sagt, komm nicht in Frage. Wir brauchen Helden, nicht Versager, um unseren Dienst tun zu können. Wir wissen dann im 2. Timotheusbrief, ganz am Schluss, da redet Paulus wieder über diesen Johannes Markus. Und er sagt, Kapitel 4, Vers 1. Das stimmt nicht. Vers 11. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus mit und bring mir mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Brüder, ich denke, es ist eine entscheidende Tatsache, dass wir uns bewusst sind, wir sind eine Gemeinschaft von geretteten Sündern. Und wir wollen nicht Sünder bleiben. Das wollen wir nicht. Das sollen wir nicht. Aber auf dieser Grundlage bauen wir unseren Dienst auf. Und wir sind nicht eine Gemeinschaft von auserwählten Helden, die schon alles können, sondern wir wollen miteinander wachsen. Nun, wozu ist dieser Timotheusbrief geschrieben? Wozu habe gestern hat Wolfram da betont, dass Paulus ihm sagt, er solle bleiben. Aber da sind ja Älteste, da sind Diakone, da ist eine Gemeinde, die eigentlich funktioniert, da ist alles da. Was braucht es jetzt da noch einen Timotheus, der da bleiben soll? Was ist unsere Aufgabe in der Gemeinde? Zu sehen, dass wir gerettete Sünder sind und miteinander in der Gnade wachsen wollen. Und nicht so urteilen wie Paulus das erste Mal bei Markus, bei Johannes Markus, sagen, weg, sondern verstehen, was jemand braucht. Eigentlich, nach erster Lesung, wäre jetzt mein Vortrag zu Ende, aber wir haben da einen Plan bekommen von Stefan, was die Wiener ausgearbeitet haben, und Holger hat das ganz gründlich gelesen und hat festgestellt, dass Stefan 3 Verse vom 1. Timotheusbrief uns unterschlagen hat. Hat ihm das freundlicherweise gemeldet. Und Stefan, er wollte das nicht auf sich sitzen lassen und hat mir dann schnell eine E-Mail geschrieben, oh, du, das würde doch noch sehr gut da zu deinem Text passen, die nächsten 3 Verse. Ich habe dann freundlich zurückgeschrieben und gesagt, ja, ja. Wusste aber nicht so recht, was damit anfangen. Vor allem nicht, weil das endet da mit Zweien, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben, unter ihnen sind Hymnäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Hielt das jetzt nicht für das beste Schlusswort, also mit einer Drohung da noch aufzuhören und einem Wehe. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht, diese 3 Verse. Weil im Vers 18 fährt hier Paulus weiter und sagt, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind. Und ich habe mir die Frage gestellt und stelle mir sie immer noch, was ist hier dieses Gebot, was hier Timotheus sagt? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch dann eine bessere Antwort im Verlaufe dieser Woche. Nun, im Vers 5, da heißt es, das Endziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen, also kann das Gebot nicht Liebe aus reinem Herzen sein und ein gutes Gewissen, weil das ist ja das Endziel des Gebotes. Und einfach kämpfe den guten Kampf des Glaubens, das ist es auch nicht. Und aber ich denke, dieses Gebot ist vielleicht nicht etwas, was wir so als Gebot verstehen würden. Aber es ist dieses Wort, das gewiss ist und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünde zu erretten. Das, meine ich, ist dieses Gebot, das hier Paulus meint. Das ist diese Grundlage, wie Wolfram gesagt hat, das ist der Kern von diesem Brief. Das ist mir auch aufgefallen im Verlauf der letzten paar Wochen. Das ist die Basis. Und das soll er nehmen und kämpfen. Nur das Wissen allein, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, das bewahrt uns noch nicht davor, dass wir nicht wieder anfangen, das gute Gewissen von uns zu stoßen. Kennt ihr Geschwister, die das gute Gewissen von sich gestoßen haben? Sehr wahrscheinlich ja. Wir alle, wenn wir eine gewisse Zeit in der Gemeinde leben, müssen wir miterleben, wie es Geschwister gibt, die wieder Dinge von sich stoßen und dadurch, weil sie den Kompass aus dem Schiff werfen, was passiert mit dem Schiff? Es gibt Schiffbruch, weil man kann sich nicht mehr orientieren, das Meer ist zu groß und das ist zu weit. Und wir merken hier, auch in diesem 1. Timotheusbrief, wie eindringlich Paulus Timotheus warnt oder ihm ans Herz legt, darauf zu achten, dass nicht er das gute Gewissen anfängt wegzustoßen und im Glauben Schiffbruch erleidet. Kapitel 4, Vers 16. Da sagt er, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und am Schluss, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Wenn er nicht Acht hat, dann wird er sich selbst nicht retten. Kapitel 5, Vers 21. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus. Das ist wieder so eine Betonung. Nicht das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Das ist eine Betonung. Hier ist eine andere. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus. Das ist so eine ganz deutliche Sache. Und den auserwählten Engeln, von denen gibt es viele im Himmel. dass du diese Dinge ohne Vorurteil und nicht nach Gunst tun sollst. Ja, er betont, dass er sich nicht einlässt in Machtspiele, die in der Gemeinde stattfinden. Das sind Realitäten, von denen Paulus hier spricht. Und da sich mit einspannen lässt in irgendetwas, das eben nicht gut ist, und weil er sich mit einspannen lässt, fängt er an, das gute Gewissen von sich zu stoßen. Das soll er nicht. Kapitel 6, Vers 11. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Gemeint ist hier Geldliebe und andere Dinge aus der Welt. Fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Damit Timotheus das gute Gewissen bewahrt, muss er kämpfen. Paulus sagt, dies Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben. Ja, nicht alle kämpfen diesen Kampf bis zum Ende. Aber Timotheus soll. Und auch wir wollen kämpfen. Was ist der Unterschied zwischen Hymnäus und Alexander gegenüber Paulus? Paulus war ein Lästerer. Er war ein Verfolger, er war ein Gewalttäter. Aber es gibt etwas Entscheidendes, was ihn unterscheidet zu Alexander und Hymnäus. Nämlich die Tatsache in Vers 13, wo er sagt, ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Er hatte es getan, als er noch keinen Kompass hatte und ist umher geirrt und ist da auf dem Meer wie ein Wilder links und rechts und überall hingefahren. Als er aber einen Kompass bekommen hat, was macht er? Will er nicht mehr diesen Kompass hinauswerfen, sondern behalten. Und Alexander und Hymnäus, sie haben den Kompass, den sie schon hatten, die waren nicht unwissend. Brüder, wir sind nicht unwissend. Wir dürfen wissen, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Wir wollen diesen Kompass nicht wieder hinauswerfen. Und lasst uns überlegen, ich denke, das ist diese Woche, die wir haben, dass wir uns überlegen, was können wir tun, dass wir selbst nicht das gute Gewissen wegwerfen und dass wir den Geschwistern in der Gemeinde helfen. Das ist unsere Aufgabe, sie zu unterstützen, dass sie nicht durch irgendwelche Dinge anfangen, das gute Gewissen von sich zu stoßen und im Glauben Schiffbruch erleiden. Es geht nur, wenn wir an diesem Kern, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten, um Sünder zu retten, wenn wir an dem festhalten und diesen guten Kampf führen, wenn wir das machen zur Ehre Gottes, dann werden wir zum Ziel kommen. Wir wollen diese Woche darüber nachdenken und ich freue mich auf die kommenden Botschaften und auf diese Diskussionen, die wir haben, um uns gegenseitig in diesen Dingen zu stärken, damit wir den Glauben nicht verlieren, sondern Gott ehren werden in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen.